Wie jeden Montag Zeit für einen Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Ich grüße Sie, Herr Lochthofen.
Ich grüße natürlich auch unsere Zuhörer, die hoffentlich heute ganz gespannt schauen, was wir da für Themen finden.
Das hoffe ich auch. Mittlerweile ist ja so der für Deutschland auch schädliche, aber vor allen Dingen für Europa schädliche Handelsbilanzüberschuss der Deutschen, der Austeritätswahn und auch diese dogmatische Schuldenbremse von Herrn Schäuble in den Mainstream-Comedy-Sendungen, in den Satire-Sendungen angekommen und ist ja eine Diskussion, die endlich mal auch breit geführt werden müsste, oder?
Das ist richtig. Ja, die Satire-Sendung, die tun mir im Augenblick vielleicht sogar ein bisschen leid. Also das Thema ist nicht so richtig sexy. Man kann sich ein bisschen rumblödeln drumherum, aber ich glaube, so richtig zünden tut das nicht. Und Donald Trump, der ja so ganz oberflächlich gesehen ja ein sehr schöner, dankbarer Mann wäre und ein schönes Objekt dafür, ist so satirisch täglich, auf bittere Weise, kannst du gar nicht mehr übertreffen. Also insofern, die Satiriker haben es nicht ganz einfach.
Andererseits haben sie jede Menge Material. Was ich nur sagen will, ist, dass wir auch natürlich über Deutschland reden müssen, über den Handelsbilanzüberschuss, über Herrn Schäuble. Der ist jetzt auch mehr und mehr in der Kritik.
Ich weiche dem Ganzen etwas aus. Wir haben ja schon immer mal darüber geredet. Es gibt zu Recht Kritik daran, weil Deutschland mit allerlei verschiedenen Mitteln diese Position einnimmt, also mit China immer im Wettstreit sich befindet, wer nun der größte Exporteur der Welt sei. Das hat natürlich Folgen für die anderen. Nur Deutschland vor 10, 15 Jahren, denken Sie doch mal daran, wie alle sagten, kranker Mann und das nicht und da und alle haben gelacht und es lief manches nicht. Im Augenblick läuft es, was die Wirtschaft anbelangt, ganz gut. Die Steuern sprudeln natürlich infolgedessen. Ich bin gestern übers Land gefahren hier, habe immer wieder Schilder gesehen, wo große Unternehmen in Thüringen mit Riesenplakaten werben, dass sie jeden jungen Menschen gerne einstellen würden. Das heißt, es hat sich was wirklich geändert in Deutschland und ich glaube nicht, dass alle das genauso machen könnten, aber es ist auch ein bisschen Neid dabei. Es ist auch das Unvermögen in den einzelnen Ländern, zum Teil auch in Europa, zum Teil außerhalb Europas, tatsächlich die eigene Wirtschaft zu mobilisieren und wettbewerbsfähiger zu machen. Und da müssen wir immer unterscheiden. Wir können uns nicht selbst die ganze Zeit sagen, ja, wir haben zwar sichere Arbeitsplätze hier, aber das ist schlecht.
Es geht ja nicht um den Exportüberschuss, sondern um den Handelsbilanzüberschuss, dass wir mehr importieren müssen. Also wir exportieren mehr, als wir einführen. Wir bräuchten also mehr Binnennachfrage, dass mehr reinkommt. Und das ist ja für Deutschland auch gut.
Ja, aber das setzt ja voraus, dass das, was man einkaufen möchte, in der, sagen wir, wichtigen, jetzt nicht nur einfach Billigartikeln, dass das tatsächlich für den deutschen Markt geeignet wäre. Hier gibt es einen großen Preiskampf. Hier gibt es eine große Auswahl an Dingen. Es gibt ja viele Länder, die viel ärmer sind als Deutschland und die kommen die Leute hierher und sagen, mein Gott, bei euch sind ja selbst die Lebensmittel billiger als bei uns. Das heißt, hier gibt es eine Struktur des Handels und auch des Konsums, die ist eben halt etwas anders. In Italien kauft man, wenn man etwas reicher, wohlhabender ist, eben halt ein deutsches Auto. Und hier ist es halt seltener geworden, dass man sich ein Fiat zulegt oder auch selbst ein Alfa Romeo. Ich will nur sagen, natürlich hat das was damit zu tun, dass unsere Waren begehrt sind. Und wenn Sie in den Osten gehen, nach Russland, Technik aus Deutschland im Haushalt, das ist das, was die Leute anstreben. Das heißt also, wir haben uns das auch hart erarbeitet. Da gibt es einen Ruf, der natürlich sehr alt ist, Made in Germany. Das ist nicht einfach nur, sage ich mal, eine falsche, gestörte Politik, sondern das ist die Bilanz, die da sich offenbart, hat natürlich was tatsächlich mit, natürlich auch mit Löhnen zu tun, mit anderen Dingen, die hier durch den Billiglohnsektor auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands mitbestimmen. Aber ich weigere mich einfach zu sagen, ja, wenn die Deutschen jetzt irgendetwas kaufen da draußen, was sie nicht brauchen, dann wird es besser.
Na gut, ich sehe schon, wir kommen bei dem Thema nicht überein. Das muss
Nein,
aber auch nicht sein.
Nicht weiter. Ich stimme da nicht ein in diesen Chor der Kritiker an dieser Stelle. Einfach die etwas zu platt mir das Ganze.
Ja, aber die Franzosen werden natürlich locker lassen, denn die sind ja die Leidtragenden, weil sie 20% höhere Löhne haben und bei denen ist etwas, geht's ja etwas sozialer zu und ja, es wird noch Reibung geben. Sehr harmonisch sah es ja aus mit Herrn Macron, aber das wird nicht so bleiben.
Ich unterbreche Sie immer ungern, weil Sie haben ja Ihre eigenen Dinge, die Sie vortragen. Bei den Franzosen geht's nicht sozialer zu. Schauen Sie sich die Jugendarbeitslosigkeit an, in Deutschland und in Frankreich, was ja für die Zukunft eines Landes ganz wichtig ist. Da ist auch gar keine Rede davon, dass das sozialer ist. Viele junge Leute haben gar keine Perspektive dort. Bei uns ist es anders wirklich. Es mag sein, dass wir nicht ganz so viel Urlaub haben oder eine kürzere Arbeitswoche, aber das Ganze muss ja erkauft werden. Das heißt also, es hat ja keinen Sinn zu sagen, also ab sofort arbeiten wir nur noch 25 Stunden alle und dann wird alles besser in Europa. Nein, Frankreich muss natürlich sehen, dass auf den internationalen Märkten auch gegen China, gegen Amerika, gegen uns natürlich zum Teil auch bestehen muss. Und da, glaube ich, gibt es Gründe zu sagen, also Deutschland kann nicht nur Geld hottern, wir müssen auch investieren, wir müssen auch zusehen, dass in Europa es insgesamt besser geht. Und uns wird es auf Dauer nicht gut gehen, wenn es Frankreich nicht gut geht.
Da stimme ich Ihnen zu. Und mit diesem Konsens gehen wir mal ins nächste Thema, was natürlich auch was mit uns zu tun hat. Der Bodo Ramelow ist gerade in Amerika, der wird sich ganz schön umschauen. Währenddessen ist Donald Trump auf seiner ersten Auslandsreise. Das ist ja an Kuriosität nicht zu übertreffen, oder?
Ja gut, ich weiß nicht, ob Donald Trump mitbekommen hat, dass Bodo Ramelow in Amerika war, so viel ich weiß, ist Geld ist schon wieder zurückgekommen. Zumindest war interessant, dass Ramelow, zumindest in seinen Statements, was ich gehört habe, heute Morgen, ich glaube im Info oder irgendwo war ein Gespräch, darauf hinwies, dass er mit doch ganz freie, ganz normale Amerikaner, auch politisch interessierte Amerikaner gesprochen hat. Und das, was wir hier in Europa insgesamt als eine große Welle haben, dass man sagt, also Trump unmöglich, schrecklich, wie kann man so jemanden wählen, wie kann man mit so jemandem auch die Zukunft gestalten wollen, dass in Amerika man das nicht ganz so schrill sieht. Amerika tickt eben etwas anders an dieser Stelle und es bewegt sie natürlich sehr, die Frage, FBI-Chef-Absetzung, ob Russland tatsächlich in dieser Trump-Mannschaft einen guten Zugriff hatte. Putin hat ja die Woche süffisant Trump wieder in Schwierigkeiten gebracht, indem er die letzte Begegnung zwischen dem russischen Außenminister und dem amerikanischen Präsidenten, die Protokolle dessen, was dort gesprochen worden ist, veröffentlichen wollte, natürlich nur mit Zustimmung des Weißen Hauses. Aber das Ganze sind also seit diplomatisch auf sehr hohem und glatten Parkett geführte Auseinandersetzungen. Und in Amerika ist man tatsächlich inzwischen wirklich ernsthaft so weit, dass unter Umständen es einen Amtsenthebungsprozess geben wird für Donald Trump, wenn es nachweisbar ist, dass er die Justiz zum Beispiel versucht hat, die FBI die Untersuchung zu beschneiden. Also das heißt, wir haben hier eine richtige Krise. Insofern wird sich Trump freuen, dass er in die Welt aufgebrochen ist. Zuerst Auslandsreise, die er machte, die führte nach Saudi-Arabien und es ist der Verkauf von 100 Milliarden Rüstungsgüter dorthin. Das ist schon schrecklich, was wir da sehen.
Er wird auf jeden Fall in die Geschichte eingehen, ob mit oder ohne Amtsenthebungsverfahren. Also das, der hat...
Naja, das ist ja für die Menschen ja nicht ganz unwichtig, ob du als Comedy-Randglosse eingehst in die Geschichte oder vielleicht sogar Schrecklicheres anrichtest, weil du ständig dummes Zeug erzählst. Wir denken doch nur dran, was Trump im Wahlkampf im Verhältnis zu den arabischen, muslimischen Ländern gesagt hat. Jetzt kommt er dahin und macht die fettesten Geschäfte aller Zeiten. Das sieht so aus, fast wie, wissen Sie, wir haben ja bestimmt auch noch ein paar Zuhörer, die noch die DDR miterlebt haben im Parteilehrjahr. Wenn da erzählt worden ist, die Rüstungsmonopole bestimmen den Lauf der Politik in Amerika. Also diese Reise nach Saudi-Arabien bestärkt das ja im hohen Maße. Es ist doch für jeden greifbar und sichtbar. Mehr Waffen werden dort nicht mehr Frieden bringen. Und wenn das Verhältnis gleichzeitig zum Iran auch noch immer schlechter wird wieder, das kann doch nur Krieg bedeuten.
Mhm. Parallel dazu ist ja immer wieder das Thema, dass Donald Trump die Gewaltenteilung einfach nicht, wahrscheinlich hat er es auch nicht verstanden, habe ich manchmal das Gefühl, also dass er so eingreift, also Thema FBI und Dinge offensichtlich vertuschen will, das ist ja, dafür muss ja noch ein Wort erfunden werden. Der Skandal ist ja dann noch...
Naja, er kommt aus einer anderen Welt. Es gibt so eine Illusion, vor allem auch bei Menschen, die sozial in Bedrängnis sind. Das ist nicht nur in Amerika so, das ist zum Teil auch in Europa so. Schauen Sie nach in die Ukraine, da hat man einen Milliardär auch zum Präsidenten gewählt in der Hoffnung, dass der das alles richtet. Mit der naiven Vorstellung, ein Milliardär hat genug Geld, also wird er sich um die Politik kümmern und muss nicht noch mehr Geld machen. Nein, nein, reiche Leute sind nie reich genug, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass wir plötzlich Leute haben, die aus einer ganz anderen Welt kommen und Politik machen. So ein Unternehmen, da war der Trump ein Alleinherrscher, ja. Und wenn er es in den Sand gesetzt hat, dann hat er sich was anderes gesucht. Das ist bei Ländern nicht so. Und drittens, wir hören ja immer wieder von Donald Trump, der hat im Vorfeld irgendwelche Dinge verkündet, seine Gesundheitspolitik zum Beispiel, und dann stellt er plötzlich fest, das ist ja wirklich komplizierter, als ich dachte. Ja, das ist natürlich Verzweiflung an dieser Stelle. Und es ist für uns verzweifelnd, die Situation, dass der amerikanische Präsident gar keine Ahnung hat von dem, was er macht, und das lernt. Ja, dazu ist dieser Posten zu wichtig, aber ja, da können Dinge passieren in der Zwischenzeit, die nicht mehr repariert werden können. Und laufend macht er solche Sachen, ja. Vorher geht er auf Konfrontation mit der ganzen islamischen Welt und jetzt kommt er mit hunderten Milliarden Rüstungszeug an. Macht Geschäfte dort, nicht mehr und nicht weniger, ja. Ich glaube nicht, dass das zur Befriedung des Konfliktes zwischen Iran und Saudi-Arabien zwischen den Sunniten und den Schiiten beitragen würde. Im Gegenteil, es wird mehr Krieg geben.
Und das ist natürlich ein Thema, was uns immer weiter beschäftigen wird.
Ja, wir werden ja vor allem mit den Flüchtlingsströmen hier zu tun haben. Sehen Sie, die Amerikaner geben zwar viel für die Rüstung aus, aber wir geben sehr viel aus, um Kriege, um die Folgen der Kriege irgendwie abzumildern, die andere führen. Ja, zu uns kommen dann die Millionen Leute, nicht nach Amerika. Mhm. Und da müssen die Deutschen auch selbstbewusster, glaube ich, auch die Politik auftreten, sagen, diese ganzen Forderungen, viel mehr für die Rüstung auszugeben, die ist Wahnsinn. Und zweitens, Deutschland, wenn man das mit einberechnet, gibt ja viel mehr aus als die meisten anderen Länder für tatsächlich friedliche Besänftigung der Konflikte.
Wollen wir mal über was Positives reden. Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben sich für die Energiewende entschieden. Ist so eine schöne Sache, oder?
Das finde ich immer sehr gut. Wir sind ja immer gespannt, was die Schweizer in ihren Volksbegehren da machen und Abstimmungen machen. Das finde ich spannend, weil ich glaube, für Deutschland würde sowas nicht funktionieren. Aber trotzdem, mal sind sie vernünftiger, mal sind sie weniger vernünftig. In dem Fall haben sie schon den richtigen Riecher. Ich vermute mal auch mit Blick auf Deutschland, da Deutschland den Atomausstieg betreibt, dass die Deutschen sicherlich da nicht schlecht fahren am Ende. Das geht ja schon los, dass die meisten großen Energieträgerproduzenten, also Öl, Gas und so weiter, sehr unsichere Kantonisten sind. Und wenn man von denen abhängig ist, wie Deutschland, wie Europa, wie die Schweiz, dann ist es besser, man schraubt es zurück. Deutschland macht das aus meiner Sicht sehr erfolgreich, auch wenn es viel Gemaule gibt, wie immer, weil man das auch ein bisschen teurer bezahlen muss. Das ist aber letztlich notwendig, um Stabilität auch in Zukunft zu haben. Und die Schweizer sind da auch der Meinung, ja, ihre schönen Berge sollen nicht weiter verseucht werden. Wir wissen doch alle, ein einziger Zwischenfall, wie er in der Ukraine passiert ist, damals in der Sowjetunion, Tschernobyl hier oder Fukushima hier. Und irgendwann wird er wieder passieren. Ich hoffe nicht in Europa. Und schon haben wir ganz neue Einsichten. Warum müssen wir aus der Katastrophe haben, um zu verstehen, dass das nicht gut ist?
Herr Lochthofen, wollen wir abschließend noch über den Figurenstreit von Erfurt reden, damit unsere Weimarer Hörerinnen und Hörer auch sich amüsieren können? Oder wollen wir das vertagen?
Naja, es gibt ja viele schöne Sachen. Denken Sie mal an den Busstreit in Grutta. Der ist ja deutschlandweit. Ist schon ein Thema. Ja, der Figurenstreit, es geht um das Rathaus, dessen Portal zwei Emporen sind, die nicht besetzt sind seit 1945, und ein paar Bürger, die sich zusammengetan haben und jetzt dort eine Figur von Luther und auch von Bonifatius hinstellen wollen. Und jetzt gibt es Diskussionen, ist das angemessen, nicht angemessen. Der Kulturpolitik wichtigste Mann, Bese von der SPD, hat da interveniert, dass das so am örtlichen Parlament vorbei alles geschehen ist. Es ist richtig, dass man sich über solche Sachen auch unterhält, aber am Ende gehe ich mal davon aus, wird man doch eine vernünftige Lösung finden und die beiden Figuren da hinstellen. Deswegen wird es nicht kirchlicher zugehen in dieser Stadt und nicht anders und nicht atheistischer, wenn sie wegbleiben. Das heißt also, das gehört einfach zur Geschichte, und wenn wir überhaupt große Figuren hier in Erfurt haben, dann ist es sicherlich Luther. Hier hat alles begonnen. Das streicht mir Erfurt sowieso viel zu wenig hervor. Das heißt, alle schmücken sich jetzt mit Luther. Nur Erfurt bleibt das sehr bescheiden im Hintergrund, obwohl er hier sozusagen die Initialzündung hatte. Auf einem Feld bei Stotternheim ist das Ganze sozusagen entstanden. Und gleichzeitig, Bonifatius ist ja nun Stadtgründer fast mal. Also ich sehe da überhaupt kein Problem, und ich gehe mal davon aus, die Woche wird das auch ordentlich entschieden.
Und wir werden die Woche ordentlich verbringen und das Wetter genießen und die Nachrichtenlage weiter checken.
Ich habe gehört, zum Vatertag soll es kalt sein und regnen, und danach wird es schön wieder. Naja. Also auch noch ganz gut.
Herr Lochthofen, wir wünschen Ihnen eine angenehme Woche und noch einen schönen Tag. Tschüss.
Ja, gleichfalls. Ich wünsche unseren Zuhörern eine schöne Woche.